Wir können jetzt schon im Garten was dafür tun, dass im Sommer die Pflanzen besser mit Trockenheit klarkommen können. Und darüber sprechen wir jetzt.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallöchen und herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, es ist März. Endlich wieder Frühling, ist das herrlich. Die Gartenzeit fängt wieder an. Warst du schon draußen?
Na klar, ich bin ja immer draußen gefühlt. Ich habe neulich mit meinem Nachbarn gesprochen, der sagte, Sabine, du bist die Einzige, die ich kenne, die sogar im Winter im Garten ist. Es gibt ja auch immer was zu gucken und zu tun.
Da braucht man auch ein dickes Fell.
Ja, das stimmt. Ja, also ich war schon draußen und freue mich auch riesig auf die neue Gartensaison, ist klar. Viele denken vor allen Dingen jetzt ans Pflanzen. Was pflanzen wir denn wohin und so weiter? Tue ich natürlich auch, aber ich bin ja auch so ein bekennender Bodenfan und kümmere mich jetzt auch um den Boden in meinen Beeten.
Und kannst du auch sagen, warum? Was ist so besonders an diesem Boden?
Ja, erstmal mag ich ihn und pflege ihn deswegen auch und finde immer, das ist so ein ganz unterschätztes Thema, das Thema Boden. Manche sagen, ah, ich habe keinen guten Boden. Meine Nachbarin, schon öfter mal zitiert, die mit der Spitzhacke in den Garten geht, um da irgendwas zu pflanzen, weil der Boden so fest ist. Und ich brauche keine Spitzhacke. Ich glaube, wir haben noch nicht mal eine, weil ich immer was für den Boden tue. Mit Kompost, mit Bodenverbesserern, dafür, dass die Regenwürmer was zu futtern kriegen und so weiter. Und gerade mit dem Thema Klimawandel und dass das Klima immer so extremer wird, müssen wir alle noch mehr für den Boden tun. Das heißt, wir dürfen etwas für den Boden tun, damit wir mehr Spaß im Garten haben letztlich.
Also gerade Trockenheit und Starkregen, diese beiden Extreme, die nehmen ja nach wie vor zu.
Das stimmt. Und was ganz besonders extrem ist, ist, wenn der Boden nackig ist. Also wenn da keine Pflanzen drauf sind, wenn da keine Mulchschicht, kein Mulchmaterial drauf ist in irgendeiner Weise, dann trocknet dieser nackte Boden doppelt so schnell aus in Dürreperioden. Und bei Starkregen wird auch viel Boden weggeschwemmt und er verschlemmt auch so. Das ist dann, wenn dann wieder die Sonne scheint, das haben wir ja sehr oft schon gehabt, und den Boden austrocknet, dann wird das so eine richtig feste, blöde Schicht, wo die Pflanzen schlecht durchkommen und wir mit unseren Geräten eben auch. Das heißt, jetzt schon kann man etwas tun, im Frühling etwas dafür tun, dass der Boden so vorbereitet ist, dass er Wasser gut festhalten kann und eben nicht so blöde verschlemmt, und damit wachsen meine Pflanzen einfach auch besser.
Du hast es vorhin angedeutet, wahrscheinlich funktioniert das nicht mit der Spitzhacke, sondern wie mache ich das?
Ja, genau. Das Gold des Gärtnerns nennt man es ja immer. Der Kompost ist da ein ganz wichtiger Player in dem ganzen Spiel.
Der gute alte Kompost, ja.
Der gute alte Kompost. Also der eigene Komposthaufen ist wirklich Gold wert. Da haben wir es wieder. Und sollte in keinem Garten fehlen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kompost zu holen. Also wir hier in Hameln sind übrigens sehr begnadet, weil wir haben einen Recyclinghof, wo wir kostenlos richtig guten Kompost abholen.
Da können wir uns
können.
Die vergammelten Küchenabfälle anderer Menschen holen, genau.
Nee, eben nicht. Es sind nicht die Küchenabfälle, nein. Gott sei Dank. Also da hätte ich dann auch Probleme mit. Nee, es sind nur die Grüngutabfälle aus den Gärten. Bevor jetzt da die Fragen kommen, nein, man holt sich damit kein Unkraut in den Garten. Ich mache das schon seit vielen Jahren. Es passiert einfach nicht. Ich muss aber auch sagen, die Kollegen da haben das richtig gut im Griff. Der Kompost wird richtig hoch erhitzt auf 60, 70 Grad. Das dampft da richtig und das hält fieseste Unkraut auch nicht aus. Also da kann man, wenn der Kompost gut gepflegt ist, kann man darauf vertrauen. Es gibt auch Zertifizierungen dafür, kann man auch mal nachfragen beim eigenen Kompostwerk.
Also nicht nur Unkraut ist da ja ein Begriff, sondern auch, weiß nicht, Pilze, Keime, irgendwas, was man sich da vielleicht sonst mit in den Garten holen kann. Aber nicht bei unserer KAW, die hitzt
nicht
das alles schön durch.
KAW. Genau, okay. Also Leute, zieht alle nach Hameln, ihr kriegt tollen Kompost hier. Muss man echt mal eine Lanze brechen. Also beim Kompost, wenn man selber Kompost hat, dann reichen so 2 bis 3 Liter Kompost pro Quadratmeter. Man muss das auch gar nicht einarbeiten. Also ich bin ja auch dafür, dass man sich das Leben so leicht wie möglich macht. Also man braucht den bloß einfach auskippen. Und die Bodenorganismen sorgen schon dafür, dass das dann alles verwurstet wird. Je mehr Humus im Boden ist, und der Kompost besteht praktisch nur aus Humus, umso besser wird die Struktur, umso lockerer wird der Boden, umso fröhlicher wachsen die Pflanzen. Also es ist Win-Win für alles. Und Thema Trockenheit, humusreicher Boden kann auch viel mehr Wasser speichern als Humusarmer Boden.
Ist das dann auch diese Terra Preta, von der immer alle reden, also diese schwarze Erde?
Ja, das ist so. Terra Preta ist tatsächlich ein schwarzes Gold, könnte man sagen. Und zwar ist das eine sehr fruchtbare Erde, die damals die Einheimischen aus dem Amazonasgebiet entwickelt haben, also mehr zufällig im Grunde genommen. Die haben nämlich alle Abfälle, die sie so hatten, zusammengeschmissen in irgendwelchen Tongefäßen, haben immer mal Holzkohle draufgegeben, damit es nicht so stank, weil sie da auch ihre eigenen Fäkalien reingegeben haben. Also sie waren schon sehr ordentlich und haben das vor allen Dingen im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch wunderbar wiederverwertet. Und das fermentierte dann zum Teil in diesen Gefäßen und wurde dann auf die Äcker gebracht. Und durch diese Pflanzenkohle, die sie da reingegeben haben, dadurch konnte man noch 2000 Jahre später diese schwarzen Erden wiederfinden. Das haben nämlich Archäologen gefunden und haben sich gewundert, dass auf einmal in einem Regenwaldboden, der ja nur eine ganz, ganz dünne fruchtbare Schicht eigentlich hat, dass da richtig tiefgründige, 2 Meter tiefgründig schwarze Erden entstanden waren, die sehr fruchtbar gewesen sein müssen.
Und Kompost ist jetzt quasi sowas Ähnliches?
Nee, Kompost nicht, sondern Terra Preta wurde praktisch oder wird nachgebaut, ohne Fäkalien, um gleich die euch da draußen zu beruhigen. Aber das kann man nachbauen, indem man zum Beispiel Pflanzenkohle verwendet und das noch kombiniert mit Mikroorganismen und mit ein paar anderen guten Stoffen, die man in den Boden dann einbringt. Und auch da braucht man es eigentlich nur oberirdisch aufbringen. Man kann es ein bisschen einhaken, einmal im Jahr reicht auch. Und diese Pflanzenkohle, das ist halt so genial. Das ist nicht diese Holzkohle, die wir vom Grill kennen. Bitte nicht die verwenden, so fein mahlen und so hilft ja auch. Da ist häufig sehr viel Cadmium dabei, weil Bäume in ihrer Rinde viel Cadmium einlagern, ist ganz natürlich. Und deswegen bitte keine Grillkohle verwenden. Also es sollte schon zertifizierte Pflanzenkohle sein. Und da hat ein Gramm von dieser Pflanzenkohle hat eine Oberfläche von 300 Quadratmetern. Das ist echt richtig groß. Und da können ganz viele Wassermoleküle andocken. Und Wasser kann so durch diese Terra Preta sehr gut im Boden gespeichert werden. Also insofern ist das ein Bodenhilfsstoff, der uns gerade beim Thema Trockenheit sehr hilft. Außerdem können da auch ganz viele Mikroorganismen andocken und die sind wieder gut, um den Boden fruchtbarer zu machen. Also es ist Win-Win sozusagen.
Auch nochmal ein ganz großes Thema für sich. Also es ist ein halbes Chemiestudium, was du hier gerade schon wieder auspackst.
Ja, Gott sei Dank nicht. In Chemie war ich wirklich richtig schlecht.
Merkt man gar nicht. Sabine, was kann ich denn noch machen, um Wasser im Boden besser speichern zu können? Weil das Problem, wie anfangs schon gesagt, wird uns ja jetzt häufiger begegnen.
Genau, und richtig leid tun mir die Leute, die so einen Sandboden haben. Also so in Brandenburg oder auch in der Heide, das ist ja bekannt mit dem vielen Sand da. Diesen Boden fehlt zum einen Humus, ja, aber zum anderen auch Tonminerale. Die Tonminerale sind ebenso wie bei der Pflanzenkohle eben beschrieben, die haben eine ganz, ganz große Oberfläche und können ganz viel Wasser, Nährstoffe und so weiter einlagern. Und deswegen macht es Sinn, solche Tonminerale in die Böden einzubringen, die wenig davon haben, also in die Sandböden. Und das ist unser wunderbarer Neudorf-Wasserspeicher. Das ist ein Granulat, was ich ausstreue, auch einmal im Jahr, im Frühjahr, ein bisschen einarbeite, also einhake. Und damit kann ich das Wasser sehr viel besser im Boden halten. Das entsteht übrigens, dieser Wasserspeicher, dieses Bentonitmehl, entsteht aus vulkanischer Asche, nicht aus Beton wegen Bentonit. Nein, nein, nein. und zwar hat das seinen Namen, das habe ich jetzt gerade auch erst gelernt, von einer Lagerstätte in den USA, in Montana nämlich, von Fort Benton. Und irgendein Schlaumi hat daraus Bentonit gemacht. Süß, ne? Also das Bentonit saugt Wasser an wie ein Schwamm, hält es fest und der Boden kann bis zu 35% mehr Wasser speichern. Das heißt, ich kann meine Gießintervalle verlängern, ich brauche weniger Gießen, weniger häufig und die Pflanzen erholen sich schneller nach so einem Trockenstress-Event.
Also es lohnt sich ja richtig.
Das finde ich eben auch. Du kannst es auch gut mit Kompost kombinieren, weil Kompost saugt ja auch Wasser an und hält Wasser. Ist also gut bei sandigen Böden. Bei schweren Tonböden, da muss man das nicht machen, weil da ist schon genug Ton im Boden enthalten.
Und dann streue ich das einfach oberflächlich drauf?
So? Genau, Du kannst es oberflächlich aufstreuen. Ich finde es immer ganz gut, wenn das ein bisschen eingearbeitet ist. Und du kannst es auch gezielt in die Pflanzlöcher streuen von Pflanzen, wo du weißt, oh, also so diese Kürbis, Zucchini, die so wahnsinnige Wasserfresser sind, da kann man das auch mit ins Pflanzloch reingeben. Man kann es praktisch nicht überdosieren.
Lass mich raten, das Mulchen ist hier auch ganz wichtig.
Hey, genau. Ja, das Thema Mulchen, auch eins meiner vielen Lieblingsthemen im Garten. Das Mulchen bedeutet ja, ist übrigens ein komisches Wort eigentlich, ne?
Mulchen. Mulch. Mhm.
Das hat so mit nichts aus dem Alltag zu tun. Es ist einfach ein ganz völlig fremdes Wort.
Spricht sich aber lustig aus, Mulch.
Finde ich auch, so wie Molch oder so. Also Mulchen. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass ich organisches Material auf meinen Boden lege. Das kann Kompost sein, das kann auch angetrockneter Rasenschnitt sein oder alles Mögliche. Was ich so im Garten habe, bitte keinen Rindenhumus, da kommen wir, glaube ich, nochmal zu. Und diese Mulchschicht verhindert, dass Wasser einfach so aus dem Boden verdunstet, weil da ist diese schützende Schicht drüber. Und die verhindert sowohl die Austrocknung als auch die Verschlemmung nach so einem Starkregen und die schützt auch das Bodenleben. Beziehungsweise die Regenwürmer flippen geradezu aus, wenn du da schönes organisches Material hinwirfst, also die kriegen, da schmeiße ich inzwischen auch meine Gemüseabfälle, meine rohen, einfach so drauf, irgendwelche Kohlblätter, die welk sind oder so, die schmeiße ich einfach so auf den Boden und die sind dann nach kurzer Zeit weg.
Ach, ich lieb's.
Ja, also ich füttere meine Regenwürmer sozusagen. Ah. Das fördert also die Humusbildung und gut geeignet zum Mulchen ist vor allen Dingen grober Kompost. Das heißt, wenn ich den Kompost bei mir im Garten mache, der wird überhaupt nicht so zur Erde, das dauert mir auch viel zu lange, dazu bin ich dann doch zu ungeduldig. Sondern sobald die Struktur der Ausgangsmaterialien nur noch so ungefähr zu erkennen ist, gebe ich diesen Mulchkompost, diesen groben Kompost auf den Boden und arbeite das auch nicht ein.
Wie also gesagt, für die ganz Ungeduldigen gibt es dann auch da wieder eine Verwendung.
Genau. Natürlich kannst du auch Laub oder andere Sachen darauf streuen, alles, was du so haben kannst, genau. Ausnahme sind oder ein bisschen vorsichtig bin ich da inzwischen bei frisch ausgesäten Flächen. Also wenn ich gerade irgendwo eine Reihe rote Beete oder so ausgesät habe, da halte ich so ein bisschen Abstand, 5 bis 10 Zentimeter Abstand. Das würde die Keimlinge einfach erdrücken, der Mulch. Stattdessen hacke ich da häufiger mal, damit die Bodenoberfläche schön krümelig bleibt. Das verhindert auch die Verdunstung.
Das früher klingt auch eigentlich logisch.
Klingt auch logisch. Dass früher hat man auch gesagt, viel hacken bedeutet auch, gut Wasser einzusparen. Das stimmt auch einerseits, weil beim Hacken lockerst du die oberste Schicht und zerstörst damit die Kapillaren, also diese kleinen, feinen Röhren, Luftröhren sozusagen, die aus dem tieferen Boden nach oben steigen, die verschüttest du damit und damit können die weniger verdunsten. Das Problem ist nur, durch viel Hacken zerstörst du auch viel Humus, weil damit zersetzt sich der Humus sehr schnell. Deswegen sollte man nicht zu viel hacken.
Also im Zweifel eher wieder weniger machen.
Ja, auch da. Genau.
Was ist denn mit diesem ekelhaften Rindenmulch eigentlich? Immer wenn der frisch ausgetragen ist, stinkt das wie Sau. Ich find's wirklich richtig ekelhaft und es sieht auch wirklich ziemlich spießig aus. Was ist mit Rindenmulch? Ist der gut oder ist er nicht gut?
Ich finde, dein Bauchgefühl ist mal wieder richtig gut.
Aha.
Weil der stinkt und der ist doof und der hat aus meiner Sicht wirklich im Garten nur was auf irgendwelchen Wegen zu suchen, wenn man das meint, dass das gut ist.
Wenn man Stinkewege haben will.
Ja, genau, wenn man Stinkewege haben will. Also gut ist er dort, weil er da keinen Schaden anrichten kann. Überall, wo Pflanzen wachsen, hat Rindenmulch echt nichts zu suchen, weil da sind Gerbstoffe drin aus der Rinde von den Pflanzen, von den Bäumen, woraus der ja besteht. Und diese Gerbstoffe dämpfen das Pflanzenwachstum. Das ist mal das eine. Außerdem wirkt der versauernd, das heißt, der Boden versauert und dann muss ich wieder häufiger kalken und das ist alles völlig total ungut. Also das macht überhaupt keinen Sinn, deswegen bitte nur auf den Wegen.
Und kannst du mir jetzt auch noch erklären, warum jeder zweite Deutsche das in seinen Garten schüttet?
Weil es so schön spießig aufgeräumt aussieht, wie du das eben gerade sagtest. Ah. Also es sieht so scheinbar ordentlich aus und ich hasse das. So Beete, wo so hier eine Pflanze ist, da eine Pflanze ist, da kann ich auch gleich einen Schottergarten machen. Also das ist wirklich einfach nur pure Hässlichkeit. Und es ist noch dazu aufwendig, weil es wächst ja trotzdem Unkraut drauf. Das heißt, ich muss das jedes Jahr erneuern unter 5 Zentimeter Schicht bringt das einfach gar nichts. Und dann ziehe ich das Unkraut raus und dann kommt die Erde von unten nach oben und zersetzt noch mehr von diesem Rinnenmulch. Also echt weglassen.
Und es stinkt.
Ja, es stinkt.
Ich weiß nicht, warum man, na okay. So, kein Rindenmulch, Leute. Macht das nicht. Hat denn eigentlich Dünger, kommen wir mal wieder zu einer sinnvollen Geschichte, hat der Dünger denn eigentlich auch einen Einfluss auf die Wasserversorgung meiner Pflanzen oder kann ich da machen, schalten, walten, wie ich möchte?
Das hat tatsächlich einen Einfluss. Man glaubt es kaum. Aber es ist so, organischer Dünger besteht ja aus organischen Substanzen, also Hornspäne zum Beispiel und anderen Substanzen. Das können pflanzliche und tierische Bestandteile sein. Und die sind per se schon mal, einfach weil die Ausgangsmaterialien biologisch sind, sind da ganz viele Mikroorganismen mit dran. Und Mikroorganismen sind gut für die Bodenstruktur, weil es gibt so ganz viele Bodenbakterien, die sondern so einen Schleim aus, den sehen wir ja gar nicht, aber dieser Schleim führt dazu, dass einzelne Bodenkrümel miteinander verklebt werden und dadurch so ein lockeres Bodengefüge stattfindet.
Schleim hält ja auch Wasser.
Schleim hält auch Wasser, genau. Und deswegen ist das sehr sinnvoll, wenn man organische Dünger verwendet, denn mineralische Dünger, also salzige Dünger, sind ja alles Mineralsalze, die man da ausbringt. Zu viel davon schädigt die Mikroorganismen im Boden. Das heißt, der Boden wird salzig, die Mikroorganismen sagen tschüss, beim Nachbarn ist der Boden viel leckerer, weil nicht so salzig. Und dadurch kommt es nicht zu so einer Krümelstruktur und dadurch wird der Boden langfristig immer schlechter. Genau. Deswegen mischen wir bei Neudorf in unsere AZ-Dünger, also diese organischen Dünger, die wir haben, da mischen wir immer spezielle Bodenpilze, diese Mykorrhiza-Pilze rein. Und das ist schon wieder auch ein total faszinierendes Thema. Ich könnte über Mykorrhiza, würde ich gerne mal eine ganze Episode machen, aber wahrscheinlich hört da keiner zu.
Haben wir da noch nicht eine ganze Folge drüber gemacht, über Mykorrhiza-Pilze? Dann wird es aber Zeit.
Dann wird es aber echt Zeit, ne?
Aber ich glaube, wir haben da schon mal, ich weiß
aber
es nicht.
Aber es wäre mal wieder Zeit.
Wir haben jetzt schon über 115 Folgen, ich weiß gar nicht
120.
Genau welche, 120 Folgen gemacht und irgendwo war bestimmt auch eine Mykorrhiza-Folge dabei. Also wenn nicht, machen wir noch mal eine.
Thema waren sie schon immer, aber ich ganz kurz noch dazu, das sind heimische Pilze, die leben um uns rum, im Boden, überall, im Wald, im Garten und so weiter. Im Garten leider eben zu wenig, weil menschlich bearbeitet. Und die machen ein ganz, ganz feines Netz, ein Pilzfädennetz im Boden und können dadurch in Bodenporen eindringen, wo die Pflanzenwurzeln zu dick für sind. Das heißt, da sind in irgendwelchen Bodenkrümeln ist noch Wasser vorhanden, so ein paar Tröpfchen. Und diese Pilzfäden schaffen das, daran zu kommen, nehmen die auf und die Pilzfäden, das ist halt der Trick, die sind verbunden mit den Pflanzenwurzeln. Die saugen sich an den Pflanzenwurzeln fest und dringen sogar in einzelnen Zellen ein und sind aber total freundlich zur Pflanze, weil sie ihr Wasser abgeben. Und die Pflanze ist auch so lieb und nett und gibt dafür ein bisschen Zucker und ein bisschen Phosphor an diese Mykorrhiza-Pilze ab. Also es ist so Win-Win, es ist so eine richtig schöne Symbiose, eine Lebensgemeinschaft. Deswegen mögen die sich auch gern miteinander verbinden und deswegen, weil es gut ist für die Pflanzen, packen wir das in unsere organischen Dünger.
Das klingt sinnvoll.
Ja, ne? Finde ich nämlich auch. Das ist besonders sinnvoll bei Gemüse natürlich und auch bei Rosen zum Beispiel oder auch bei Stauden. Also eigentlich für den ganzen Garten.
Was sollte ich denn eigentlich beim Gießen beachten, damit meine Pflanzen besser mit Trockenheit klarkommen? Alles bis oben hin voll gießen und versickern lassen? Immer mal so ein paar Tröppels oder gibt es da eine goldene Regel?
Es gibt die goldene Regel, weniger ist mehr. Also auch da ein Hoch auf die Faulheit sozusagen. Ich habe eine Bekannte, die meint, ihre Rose zum Beispiel im Hochsommer jeden Tag gießen zu müssen. Ich drehe durch, wenn ich da im Urlaub die Vertretung mache, die sagt es nicht weiter, aber sie kriegt nicht von mir jeden Tag was zu trinken, braucht sie eben auch gar nicht.
Aber dann wurzeln die doch gar nicht tief, wenn man die jeden Tag gießt.
Genau so. Ich meine, Rosen sind ja sowieso Tiefwurzler, aber anderes, gerade Gemüse, das kann ich ein bisschen erziehen. Dadurch, dass ich das Wasser ein bisschen knapp halte, müssen die sich recken und strecken mit den Wurzeln nach unten, um eben das Wasser aus tieferen Schichten zu holen. Wenn ich dir aber dran gewöhne, dass jeden Tag so eine Dusche kommt, was die ja in der Natur auch nicht kriegen, ist ja völlig bekloppt, dann machen die eben nicht so lange Wurzeln. Und wenn ich dann aber mal ein Wochenende wegfahren will im Hochsommer, dann denkt die, Hilfe, Hilfe, wo ist sie denn? Wo ist sie mit der Gießkanne? Also Lieber durchdringend, aber seltener, alle 2 bis 3 Tage reicht. Dafür aber pro Quadratmeter, also da, wo Pflanzen wachsen, 10 bis 20 Liter und pro Gießvorgang unterbringen, damit eben die Pflanzen gut versorgt sind. Am besten morgens gießen. Ganz ehrlich, das schaffe ich auch nicht, weil morgens, ich muss so früh zur Arbeit, habe ich auch keine Lust zu. Dann aber am besten später am Abend, nicht in der Mittagszeit. Und auch nur den Boden gießen, nicht über die Blätter laufen lassen. Das ist ganz wichtig. Nicht in der Mittagszeit, sage ich deswegen, weil dann so viel Wasser verdunstet in die Luft. Nicht, weil es irgendwelche komischen Brennflecken machen sollte. Das ist nämlich auch eines der vielen Pflanzenmythen, die wir haben.
Genau. Und was für ein Wasser benutze ich dann da? Das außer Leitung oder das Regenwasser?
Das Regenwasser.
Habe ich fast gedacht.
Hast du ja fast gedacht. Ah. Ne? Also an alle, die jetzt ein neues Haus bauen oder irgendwo am Ackern sind, wo es passt, baut eine Zisterne ein. Ich kann es nicht oft genug sagen. Gerade mit diesen Starkregenereignissen, wups, ist so ein 2000-Liter-Tank voll. Also nur solche Regenaufhangbecken mit, weiß ich nicht, 200 Liter, das ist auch nice. Aber das hilft im Hochsommer gar nicht. Also wir haben inzwischen 6000 Liter, nutzen das allerdings auch im Haus für Toilettenspülung. Und selbst die sind dann ziemlich bald im Sommer weg. Also es kann gar nicht zu viel Regenwasserauffangbecken geben.
Außerdem haben wir hier, also zumindest bei uns im Weserbergland, auch extrem hartes Wasser. Das ist wahrscheinlich auch nicht so super für die Pflanzen, oder?
Das stimmt. Die meisten Pflanzen mögen das nicht. Außer Oleander. Das habe ich erst gemerkt, als der bei mir nicht anständig blühen wollte. Ich dachte mir, wow, der kriegt doch alles. Ich bin doch hier die tolle Auskennerin und so. Nix ist. Der mag kein kalkhaltiges Wasser. Ha. Aber die anderen lieben Regenwasser, genau.
Es gibt doch bestimmt auch Pflanzen, die kommen mit Trockenheit ganz gut klar. Da kann man ja vielleicht da schon mal ansetzen, dass man sich jetzt nicht so wasserliebende Pflanzen in den Garten setzt, wenn man mal so ein bisschen trockenen Garten hat oder auch vorausschauend pflanzen will bezüglich Klimawandel. Welche Pflanzen sind denn gut an Trockenheit angepasst und woran kann man die so ein bisschen erkennen?
Das ist ein guter Tipp, woran man die erkennen kann. Also es gibt natürlich im Netz auch überall Listen von Pflanzen, die gut geeignet sind. Da kann man sich auch mal durchfühlen. Man kann das ganz gut erkennen. Pflanzen, die zum Beispiel behaarte Blätter haben, wie der Salbei oder der Wollziest, die haben diese Haare, damit sie über die Blätter nicht so viel Wasser verdunsten. Das heißt, die sind zum Beispiel gut angepasst. Ebenso die Pflanzen, die ganz kleine Blätter haben, wie zum Beispiel der Thymian oder der Rosmarin. Die haben ja fast nur nadelartige Blätter und die können dadurch auch gar nicht so viel verdunsten. Dann gibt es noch welche mit silbrigen Blättern. Auch die sind gut vor Verdunstung geschützt, wie zum Beispiel Lavendel oder auch diese Blauraute. Und dann gibt es diese sogenannten Sukkulenten oder Dickblätter, Wolfsmilchgewächse, Hauswurz gehören dazu. Und Pflanzen wie die Rosen oder auch Lupinen, die sehr tief wurzeln. Auch die sind natürlich zu bevorzugen gegenüber Flachwurzlern. Was natürlich immer richtig gut geht, sind Blumenwiesen aus heimischen Pflanzen. Die sind von Natur aus an unsere Verhältnisse angepasst und das mäntelt sich dann auch mit der Zeit so raus. Wenn man so eine gute Mischung hat an einer Wildblumenwiese, da gibt es auch welche, die an Trockenheiten gut angepasst sind, aber mit der Zeit verändert sich die Zusammensetzung, je nachdem, was besser an deinen Standort passt. Und ja, zu guter Letzt, Pflanzen, die gar nicht geeignet sind für unsere Gärten und unser Klima inzwischen, sind aus meiner Sicht Hortensien. Die haben einfach einen richtig hohen Wasserbedarf und die sind zwar total in, aber eigentlich Finger weg.
Verstehe ich auch nicht. Ich finde die nicht mal schön.
Nee, ich auch nicht. Die sind so ein bisschen protzig, finde ich. So ein bisschen ordinär geradezu.
Ja, und auch ein bisschen spießig.
Ja, aber spießig ist für manche jetzt nicht unbedingt die relevante Auswahlgröße.
Wir rechnen hier schon wieder mit Spießigkeit ab. Naja, so Sabine, das war ja ordentlich Input gerade wieder. Hast du denn so 3 ultimative Tipps, um der Trockenheit im Garten zuvorzukommen?
Mulchen, mulchen, mulchen. Das wäre aber jetzt erstmal nur Tipp 1. Aber das ist wirklich so ein ganz einfacher Tipp und der schützt den Boden sehr gut. Und geduldig sein, das heißt den Boden jedes Jahr ein bisschen besser machen. Mit Kompost, mit Therapreta, mit Bentonit, alles, was man so kriegen kann. Und der dritte Punkt, wir hatten es jetzt zum Schluss noch, Pflanzen clever auswählen, trockenheitsverträgliche Arten bevorzugen. Und dann hat man schon eine ganze Menge getan, um der Trockenheit Herr zu werden oder Herrin zu werden.
Alles klar. da kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn mir jetzt doch die Pflanzen absterben, aufgrund unserer Tipps, wo kann ich mich beschweren?
Ja, dann beschwert euch gerne direkt bei mir. Ich packe meine E-Mail-Adresse direkt in die Shownotes und freue mich wirklich über Nachrichten oder auch für Tipps zu Themen, die ihr gerne hören möchtet. Ihr könnt aber auch bei neudorf.de, Neudorf mit 2F, ins Forum gehen auf der Website. Da werden auch sehr viele Fragen beantwortet. Und über Facebook und Insta könnt ihr uns natürlich auch gerne Direktnachrichten schicken.
Sobi, dann freue ich mich schon mal auf den Sommer, denn ich bin jetzt vorbereitet.
Wunderbar, das freut mich.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.